SRF 3.
Es gibt immer weniger Berufsunfälle in der Schweiz. Die SUVA ist mit ihrer Präventionsarbeit zufrieden. Sie könnte mit dem mysteriösen Tod des Halbbruders von Kim Jong-un zu tun haben. Die malaysische Polizei verhaftet einen Vietnamesen. Die indische Raumfahrt jubelt, 104 Satelliten werden mit einer einzigen Rakete ins All geschossen. Das Wetter, der Nebel im Flachland, löst sich auf. Die Sonne scheint im ganzen Land. Info 3 mit Daniel Hof und Kevin Gans hat die Nachrichtenübersicht.
In der Schweiz verunfallen immer weniger Menschen bei der Arbeit. Das zeigen Zahlen der Unfallversicherung SUVA. Im letzten Jahr wurden ihr noch rund 178.000 Berufsunfälle und Berufskrankheiten gemeldet. Das sind 1,1% weniger als 2015. Seit 2011 ist die Zahl der Berufsunfälle gesamthaft um 5,5% gesunken. Und das, obwohl immer mehr Menschen Vollzeit arbeiten. Die Zusammenarbeit der Schweizer Armee mit Dänemark wird in einem Abkommen geregelt. Das hat der Bundesrat genehmigt. Die beiden Länder arbeiten schon seit Jahren zusammen, etwa bei der Ausbildung. Bisher wurde dies von Fall zu Fall geregelt. Das neue Abkommen legt nun verbindliche Richtlinien fest, unter anderem bezüglich Sicherheit, Finanzen oder medizinischer Betreuung. Forscher und Entwickler können ab sofort kostenlos auf digitale Daten der SRG zugreifen. Es handelt sich etwa um Töne, Videos oder Programmdaten zu Radio und Fernsehen. Auch Abstimmungsresultate bis zurück ins Jahr 1905 stehen zur Verfügung. Die Daten können über die Internetplattform api.srgssr.ch bezogen werden. Die neuen Syrien-Gespräche in Kasachstan sind um einen Tag verschoben worden. Sie beginnen nun morgen Donnerstag, aus technischen Gründen, wie eine Sprecherin des kasachischen Außenministeriums sagte. Nähere Angaben machte sie nicht. Zu den Gesprächen sind Vertreter der syrischen Regierung und der Rebellen eingeladen, dazu der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura. Indien hat 104 Satelliten aufs Mal ins All geschossen. Das ist ein neuer Rekord. Die Rakete startete heute auf einer Insel vor Indiens Südostküste. Einer der Satelliten stammt vom Schweizer Unternehmen Space Pharma. Er ist für medizinische Experimente in der Schwerelosigkeit gedacht. Zum Tennis. Die erste Runde am WTA-Turnier in Doha war für Timea Baczynski schon nach einer halben Stunde wieder vorbei. Wegen Problemen im linken Oberschenkel gab die Lausannerin auf, beim Stand von 1:6 gegen die Kasachin Julia Putintseva. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.470 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.0645 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.0089 Franken. Das Wetter heute und morgen sonnig. Im Flachland löst sich der Nebel im Lauf des Tages auf. Die Temperatur steigt auf 7 bis 11 Grad, in den Alpentälern und im Süden gegen 14 Grad.
Info 3 Mittag.
Über Medienkonferenzen von Verwaltungen, Firmen und Organisationen berichten nicht nur Journalistinnen und Journalisten. Dabei sind auch Pressefotografen, die zu Bildchronisten des Anlasses werden. Wer dabei fotografiert wird, will besonders gut aussehen. Besonders wenn das Bild um die Welt gehen wird, wenn man eine wichtige Person wie beispielsweise eine Bankchef ist. UBS und CS haben aber jetzt entschieden, dass Agenturfotografen nicht mehr an offiziellen Pressekonferenzen teilnehmen dürfen. Begründung: Fotografen stören. Ich habe Keystone-Chefredakteur Thomas Karlczyk gefragt, ob er seine Fotografen auch als Störfaktoren sehe.
Ja, ich natürlich nicht. Und ich weiß, dass unsere Fotografen an Beerdigungen, an Kulturveranstaltungen, an unzähligen Pressekonferenzen des Bundesrates oder von CEOs bereits fotografiert haben und in der Regel nicht stören. Also sich dezent bewegen und unauffällig sind wie die Fliege an der Wand.
Wenn Ihre Fotografen so unauffällig sind wie die Fliegen an der Wand, dann stören sie eben nicht an offiziellen Pressekonferenzen bei Grossbanken und sollten ihre Arbeit machen können.
Ja, das ist meine Ansicht, aber eben, ich kenne die Empfindlichkeit der betreffenden CEOs nicht. Vielleicht sind sie wahnsinnig empfindlich auf Leute, die im Saal sind, aber wie gesagt, wir wurden eingeladen, wie die schreibende Presse auch, und ich bin der Ansicht, dass für beide dann auch die gleichen Bedingungen herrschen sollten.
Stellen Sie denn eine Tendenz fest, dass Firmen ihre Arbeit einzuschränken versuchen?
Ja, also die Tendenz, wie das auch in einigen Artikeln rauskam, hat sicher im Showbusiness angefangen. Mit den Kommunikationsberatern gibt es tatsächlich auch manchmal Bemühungen, die Arbeit der Fotografen einzuschränken oder stärker zu kontrollieren. Und ich denke, dass diese Auflagen, nur vor der Pressekonferenz einige Föteli machen zu dürfen, dass das eben in diese Richtung zielt oder auf mehr Kontrolle, und man weiß, man muss da 2 Minuten sich beherrschen und dann sind die wieder weg. Oder jetzt waren es zufällig die beiden Großbanken einige Wochen hintereinander. Ja, ich hoffe nicht, dass weitere Firmen auf ähnliche Ideen kommen.
Was heißt das jetzt für Ihre Arbeit?
Ja, das heißt, dass wir halt jeden, also wie immer, jeden Einzelfall halt auch prüfen werden. Also wir werden sicher in der Zukunft früher auch mit diesen Pressestellen Kontakt aufnehmen, um sicherzustellen, ob die freie Berichterstattung möglich ist. Falls das in Zukunft auch ähnliche Restriktionen geben wird, dann werden wir sicher auch versuchen, im Vorfeld tiefergehende Gespräche zu führen. Ob das dann Erfolg hat oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich hoffe schon, dass es da zu einer Einsicht kommt. Oder?
Haben Sie rechtliche Möglichkeiten, gegen solche Einschränkungen vorzugehen?
Nein, die Veranstalter sind ja die Hausherren. Sie laden die Medien ein, die sie haben wollen, und stellen die Spielregeln auf, unter denen eine solche Pressekonferenz ablaufen soll. Wir haben einfach die Freiheit, als freie Presse zu entscheiden, ob wir uns auf dieses Spiel einlassen oder nicht. Aber rechtlich, nein, haben wir keine Möglichkeiten.
Sagt Thomas Kattelczyk, Chefredakteur der größten Schweizer Bildagentur Keystone.
Info 3 Mittag.
Als wäre es eine Story aus einem Agentenfilm. Am Flughafen von Kuala Lumpur bricht der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un zusammen. Tot. Kim Jong-nam scheint Opfer eines Mordanschlags geworden zu sein. Jetzt hat die malaysische Polizei in Kuala Lumpur eine Frau verhaftet, die offenbar etwas mit dem Tod von Kim Jong-nam zu tun haben soll. Sie fiel auf einem Überwachungsvideo des Flughafens auf. Holger Senzel von der RD.
Ein junger Mann schlendert gemächlich zu seinem Abfluggate. Er hat einen Billigflug von Kuala Lumpur nach Macau gebucht. Da nähern sich ihm von hinten 2 Frauen und werfen ein Tuch über seinen Kopf. Der Mann ringt nach Atem, geht zu Boden. Durcheinander, Ärzte, Ambulanz. Doch es ist zu spät. Kim Jong-nam stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Da weiß allerdings noch niemand, wer der Tote ist. Der Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un reiste unter falschem Namen. Erst 1,5 Tage nach dem Anschlag wird er identifiziert. An welchem Gift Kim Jong-nam starb, wird die Autopsie ergeben. Warum er starb, darüber gibt es bislang nur Spekulationen. Und die weisen natürlich zum kleinen Bruder in Pyongyang. Ein Auftragsmord gilt Geheimdienstexperten als wahrscheinlich. Und Kim Jong-un hat schon mehrfach gezeigt, dass er wenig Skrupel hat, unbequeme Verwandte zu beseitigen, sagt Nordkorea-Experte Adrian Foster. 2013 hat er seinen Onkel hinrichten lassen, der sein Mentor war und ihn lange sehr unterstützt hat. Ich kann nachvollziehen, dass Kim Jong-un diesen gut vernetzten Mann als Bedrohung ansah. Aber Kim Jong-nam? Das überrascht mich wirklich. Der Bruder hat lange völlig unauffällig gelebt und war keinerlei Bedrohung für irgendwen. Aber wie es schon bei Shakespeare heißt, unruhig liegt der Kopf, der eine Krone trägt. Kim Jong-nam ist der älteste Sohn des verstorbenen Diktators Kim Jong-il, geboren vermutlich 1970 oder 71. Und er reiste nicht zum ersten Mal unter anderem Namen. 2001 etwa wurde er bei der Einreise in Japan mit einem falschen Pass erwischt. Er habe Disneyland Tokio besuchen wollen, gab er an. Es wird vermutet, dass dieser Vorfall, der seinen Vater sehr in Wut versetzt hat, ihn die Nachfolge im Diktatorenamt gekostet hat. Kim Jong-il setzte seinen jüngsten Sohn als politischen Erben ein. Woraufhin Kim Jong-nam Nordkorea den Rücken kehrte, in Singapur und China lebte und sich gern die Zeit in den Spielautomatenhöllen auf Macau vertrieb. Aus dem Ausland kritisierte er das Regime in Nordkorea, Seinem kleinen Bruder fehle es an Führungsqualitäten, sagte er.
Info 3 Mittag.
Indonesien wählt heute in vielen Regionen seine Lokalregierung. Die Wahlen gelten als wegweisend für das Land. Es wird sich zeigen, ob muslimische Hardliner in Indonesien noch mehr an Einfluss gewinnen. Karin Wenge berichtet aus der Hauptstadt Jakarta.
Am vergangenen Samstag kamen Zehntausende von Muslimen bei der Istiqlal-Moschee in Jakarta zu einem Massengebet zusammen. Schnell war klar, dass die meisten nicht wegen ihres Seelenfriedens, sondern aus politischen Gründen hier waren.
Dan kalaupun masalah pilkada, itu kan hak umat Islam sendiri.
Als Muslime müssen wir einen muslimischen Anführer wählen, so schreibt es der Koran vor. Jetzt haben wir diesen Gouverneur namens Ahok. Er ist eine Beleidigung für unsere Religion. Basuki Chahacha Purnama, oder im Volksmund Ahok genannt, erbte das Amt des Gouverneurs, als sein Vorgänger Joko Widodo 2014 zum Präsidenten gewählt wurde. Er gehört der chinesischstämmigen Minderheit von Jakarta an, die ungefähr 10% der Stadtbevölkerung ausmacht. Ahok ist Christ. Im September lieferte er seinen politischen Gegnern im hitzigen Wahlkampf die Munition, auf die sie so lange gewartet hatten. Vielleicht fühlt ihr in euren Herzen, dass ihr mich nicht wählen könnt. Aber ihr wurdet belogen von denen, die den Koranvers Al-Maida 51 missbraucht haben, sagte er an einer Pressekonferenz. Laut dem Koranvers Al-Maida sollen Muslime keine Nicht-Muslime zu ihren Führern wählen. Ahok habe diesen Vers und damit den Koran in Frage gestellt, das sei blasphemisch, kritisierten islamische Hardliner. Der Gouverneur, der seine Wahl bereits auf sicher glaubte, wurde Ende Dezember vor Gericht gezerrt, angeklagt wegen Blasphemie. In einem Büro des monströsen Parlaments von Indonesien sitzt jener Mann, der politisches Kapital aus der Affäre gezogen hat. Er ist Muslim und heißt Anies Baswedan. Auch er kandidiert für das Amt des Gouverneurs von Jakarta. Ahok sei selbst verantwortlich für das Schlamassel, findet er.
I wish he had never made that statement. That's what I wish. We would never have these problems.
Ich wünschte, er hätte diese Kommentare nie gemacht, dann hätten wir das Problem nicht. Es ist ein heikles Thema, vermeide es. Es ist Baswedan, der von Ahoks Blasphemie-Problem profitiert. Seine Anhängerschaft hat sich vergrößert. Er hat Chancen, gewählt zu werden, auch wenn es wahrscheinlich zu einem zweiten Wahlgang im April kommen wird. Die Gouverneurswahlen in Jakarta von heute werden zeigen, was die Bewohner höher schätzen. Eine Politik, instrumentalisiert von religiösen Hardlinern, oder eine Stadt, die trotz einer muslimischen Mehrheit Platz für alle hat.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Fabian Schlup und Daniel Hofer.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.